niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Westöstlicher Allmann.
Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Unverzüglich.
Mit Ralf Bauder und Justus Geihufe.
Und ich gehe in mein Holzhäuschen. So. Und ich habe was ganz Besonderes vorbereitet. Bist du noch da?
Ich bin. Ja, ich habe nur nichts gesagt. Wenn bei Geilo für 4 Sekunden nichts gesagt wird, ist entweder tot oder Leitung kaputt.
Genau, das gibt's nicht. Ja, die Leitung ist halt ein bisschen kabbelig, scheint mir. Mal gucken, also wir kriegen das hin. Ich bin dran mit Moderieren und Spielen, ne? Wenn ich es richtig sehe.
Ich glaube ja.
Folge 49. Okay, dann müssen wir nur noch klatschen. Ha, ich habe dran gedacht. Okay, 1, 2, 3. Wunderbar. Oh, was ist das? Ich habe mir selbst eine Falle gestellt. So. Das Intro wird ein Ticken länger, aber ich glaube nicht minder emotional.
Toll. Wow.
Höre und staune.
Ich war er war ich, wir waren eins, wir waren frei. Und wenn's einen gibt, der für mich da ist, dann ist's er. Und wenn's einen gibt, der für mich da ist, dann ist's er. Wir waren jung, wir waren dumm, wir waren gut drauf, die ganze Zeit. Und wenn's einen gibt, der für mich da ist, dann ist er.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist Folge 49 des Westöstlichen Allmanns und wir freuen uns, dass wir noch einmal für euch da sein können. Die, glaube ich, drittletzte Folge, aber verzagt nicht. Wir sind nicht aus der Welt und trotz eurer ganzen traurigen Nachrichten bleiben wir dabei. Da kann man nach Moll gehen. Ja, wir werden aufhören. Aber wenn ihr kräftig zuhört und den Spirit, den wir euch transportieren, beibehaltet, dann müsst ihr euch nicht fürchten vor allem, was da kommt. Vorhaltakkord! Und damit sage ich herzlich willkommen auch dir, lieber Justus, zu Folge 49. Ich bin heiß wie Frittenfett und Robbie Williams hätte es nicht besser sagen können als Fuck yeah!
Fuck yeah! Ich bin ganz gerührt, gerade merke ich. Und nicht nur, weil das die drittletzte Folge ist. Das ist letzten Endes nicht so schlimm, ihr Lieben. Es gibt wenige Leute in der deutschen Öffentlichkeit, bei denen wir uns wirklich keine Sorgen machen müssen, dass wir sie in den Medien in Zukunft nicht zu Gesicht bekommen werden.
Sprichst du von
wie,
dir?
Wie uns beide. Ja? Also, ja. Das wollte ich mal als Trost jetzt erstmal. Also, wir sind ja ganz sicher nicht aus der Welt. Ralf kommt auf den Bildschirm. Ich vielleicht auch. Aber also es gibt ja so viel, wo wir zu sehen, zu hören sind, dass dieser Podcast eben jetzt, das war eine Episode und es kommt eine neue und das ist auch sicherlich nicht das Letzte, was Ralf und ich eben zusammen machen. Es wird ganz sicher mal eine schöne SWR, denke ich, Sendung oder vielleicht eine NDR-Sendung geben, wo einfach Ralf, also vielleicht, also im NDR denke ich, Ralf und ich mal ein Wochenende Timmendorfer Strand.
Ja, also du einfach, in Kort, ich in kurzer Hose, damit ich meine Kalkbeinchen zeigen kann, ja.
Und ja, also wo zum Beispiel oder eben beim SWR, dass wir irgendwie sagen, eine Weintour an den Bodensee oder sowas, ja. Mit so einem Cabriolet.
Oh,
also
schön.
Es gibt da ganz viele Möglichkeiten, die auch kommen werden. Ja. Und deshalb keine Angst, keine Bange. Und ich bin aber auch total emotional, weil Robbie Williams eins der wenigen Konzerte in meinem Leben war, wo ich jemals war.
Oh Gott, das macht so viel auf. Allein dieser kleine Satz am Ende. Du warst noch nicht bei vielen Konzerten und wenn, dann war es Robbie Williams. Das musst du kurz elaborieren.
Wir hatten 11. Klasse, glaube ich. Ja, zehnte, elfte, ich würde sagen elfte Klasse. Wir waren schon, also wir fühlten uns extrem erwachsen damals schon. Wir waren ja, so die Großen. Und Robbie Williams spielte zwei Konzerte in Folge in, wie heißt das, Junge Garde in, nee, also irgendwo in Dresden, wo so ein ganz großer, ganz große Wiese ist, wo eben diese, das war eigentlich auch das, ich war ja nie auf Festivals, außer einmal in meinem Leben, und das war so das einzige Mal eigentlich, dass ich vor so einer Riesenbühne stand.
War das da bei dieser Zigarettenfabrik, dieser früheren, die so aussieht wie so ein Minarett oder so?
Ja, was eben den Stil einer Moschee ja imitiert. Ja, und
da habe ich mal die Chili Peppers gesehen. Ja, das ist direkt am Elbufer, ne? So eine Wiese.
Genau, da müsste man jetzt nochmal googeln, wie das hieß. Und da hat Robbie Williams, als wir in der 11. Klasse waren, gespielt. Und ich hatte eigentlich das ganze Konzert lang Tabea bei mir auf den Schultern. Tabea war sehr klein, sehr, sehr attraktiv.
Deine erste Freundin?
Nee. Oh nee, warte mal, dann muss das vor der 11. Klasse gewesen sein, weil in der 11. Klasse hatte ich schon meine Schulfreundin und die wäre ja da mitgegangen.
Moment, dann muss das eine so Schulfreundin? Du hattest eine Freundin also in der Schulzeit, Schule und zu, eine außerhalb? Du bist ja hier der Casanova Justus, der so sein, vom Elbufer.
Der so sein Side-Chick außerhalb der Schule hat. Nee, die Freundin zu Schulzeiten und die, nee, dann muss das so neunte Klasse oder so gewesen sein. Ich hatte das ganze Konzert über Tabea auf den Schultern, die sehr attraktiv und schön war und sympathisch. Und
alle haben sie gehasst, weil sie auf deinen hohen Schultern saß und hinter dir hat niemand mehr was gesehen.
Ja, genau. Hinter mir waren natürlich alle Fuchsteufelswild. Ja, ja. Und mir ging es aber eben auch nicht so gut, weil ich war damals eben nicht dieser nicht nur hochgewachsen, sondern eben diese auch Maschine. Ja sehr breit gebaute, diese Maschine, die ihr kennt, also auch die so, die ja einfach auch körperlich wahnsinnig viel wegstecken kann. Ja. Ich war damals eher Leptosom und Ektomorph gebaut, also dass man wirklich fast
aber nicht anorektisch, oder?
Also das war schon, ich sah wirklich nicht gut aus. Das war wirklich eine Zeit, das sind die schwersten Jahre im Leben eines jungen Mannes, wo er eben so nach oben schießt, es tut alles weh, es regt sich auch alles, also ich hatte zum Glück nie richtig Pickel, das war so das Einzige, Respekt. Wovon ich verschont geblieben bin, aber ansonsten wahnsinnig hohe Stimme, der Stimmbruch kam nie, ich habe 25 Kilo gewogen, war aber 2 Meter groß, ich war schlecht in der Schule, unsportlich, hatte keine Freundin,
Tabea hat sich deine erbarmt, war sie deine Pflegerin?
Und eben weil das alles so ist, hat sich Tabea natürlich eben nicht meiner erbarmt. Und da, das Los habe ich eben getragen. Und ich habe aber eben auch Tabea getragen beim Robbie Williams Konzert. Ja. Und da habe ich noch sehr, sehr lebendige Erinnerungen dran. Und denke jetzt, vielleicht hättest du öfter mal zu solchen Dingen gehen können. Aber ich war da irgendwie, ich habe da nie so Leidenschaften entwickelt. Ich habe einfach nicht verstanden. Wir sind da ja einfach, war für mich natürlich total aufregend. Ich komme ja aus so einer Familie, wo alles geplant wird, wo alles klar ist, wo irgendwie man eigentlich keine, sozusagen, man begibt sich eigentlich nicht in die Unsicherheit hinein. Und für mich war das schon total irre. Ich hatte so ein Déjà-vu dann mal. Für mich war das total irre, zum Robbie Williams Konzert zu gehen und zu gucken, ob vor der Tür jemand Karten verkauft. Weil er sie sozusagen nicht mehr gebrauchen kann oder weil er auf gut Glück irgendwie 3 mehr gekauft hat.
Aber du hattest noch keine demnach, oder wie?
Nee, also das war für mich schon total krass. Ja. Einfach das auszuprobieren, kriegt man da abends noch eine Karte. Und das andere, also und da habe ich mich dran erinnert gefühlt, als wir mit ganz engen Freunden mal nach Prag zum Fußballspiel gefahren sind, zu den Bohemians Prag, dem einzigen Linken oder links im linken Spektrum oder im antifaschistischen Spektrum sich angesiedelten Fußballclub in der Prager Hauptstadt und eben auch immer so Underdog-mäßig, aber eben der Club von Antony Panenka, also dem großen tschechischen Fußballspieler, der den Panenka-Elfmeter entwickelt hat. Also diesen Elfmeter, wo man so tut, als rennt man an, stoppt dann aber vorm Ball und lupft ihn über den Torwart, der sich gerade nach links geschmissen hat. Ja, das ist der Panenka-Elfmeter. Und,
sind wir kurz vor der Regelwiedrigkeit, ne? Soweit ich weiß.
Du darfst nicht wirklich abstoppen. Du musst, das ist, glaube ich, die Regel, oder vielleicht ist das seit Panenka die Regel, du musst durchlaufen. Ja. Du darfst nicht anlaufen, aber sozusagen loslaufen, stoppen, Das ist regelwidrig, genau.
Ja, ja.
Und
so kennt man die Tschechen.
Ja. So kennt man die Tschechen immer irgendwie auf der Suche nach einem Ausweg, um irgendwie den anderen dann doch noch zu schlagen. Ich denke, wir sollten vor allem jetzt, ich glaube, in den letzten Folgen, wo alles egal ist, sollten wir jetzt auch einfach nicht mehr drauf achten. Ich denke, wir sollten immer von dem Tschechen reden.
Ja, der Tscheche ist Tscheche so. An sich, ja. Ja, genau. Oh
Gott. Der Tscheche an sich ist ja so. Ich denke, das sollten wir jetzt machen, um einfach alle Brücken abzureißen.
Ja, das ist auch die einzige Möglichkeit, durch Skandal doch noch Werbung zu machen und dann sagt vielleicht...
Um einfach die Flotte jetzt abzubrennen.
Ja. Ja.
Und da sind wir eben, jetzt erzähle ich das nur noch zu Ende, da sind wir eben bis nach Prag für ein ganzes Wochenende gefahren. Hm. Mit dem Wissen, also ich natürlich mit der Angst, aber die anderen eben mit dem Wissen darum, am Stadion kriegen wir noch Karten. Und so war es dann eben auch. Ja. Und das sind so für mich eigentlich die ganz hochemotionalen und aufregenden Momente, weil das für mich total irre ist, ein Wochenende in eine fremde Stadt zu fahren, ohne zu wissen, ob man zu dem Event, wo man eigentlich hin will, kann, aber sozusagen der Tscheche wartet ja dann auch noch mit Pivo auf und deswegen, also wir hätten es uns, denke ich, auch noch schön getrunken, wenn es nicht so gewesen wäre.
Ja, tja, Pivo ist doch so polnisch für Bier, oder? Nur um diese Haarspalterei noch zu verführen. Aber mich befremdet etwas, dass diese hochemotionale kleine Musiksession, die ich gerade dargeboten habe, dich lediglich daran erinnert, dass du ein, zweimal in deinem Leben nicht planenderweise vorgegangen bist, statt dass du an die vielen schönen Momente mit mir zurückdenkst. Ja, das war eine Hymne an dich, an uns, an diesen Podcast. Aber gut, daran kannst du ja noch arbeiten.
Aber wir haben ja noch zwei Folgen, wo ich ein bisschen Affection zeigen kann.
Sehr gut. Apropos Affection.
Aber das ist doch das Toxische in mir, dass ich das alles nicht zulassen kann, dass ich sofort auf den Nebenschauplatz muss, um mich dort in der Ironie zu verlieren. Das ist doch genau mein Problem. Deswegen redet doch auch niemand mehr mit mir, deswegen öffnet sich niemand, weil ich einfach sofort rausgehe und sage, lass mich in Ruhe mit diesen Gefühlen. Ja. Ich schaff das alles nicht. Ich verdränge das, fress das in mich rein und irgendwann Herzinfarkt.
Ja, apropos in sich reinfressen. Ich hatte jetzt die Tage
Du bist dick geworden.
Ich habe tatsächlich ein bisschen zugenommen. Ich bin total happy. Ich habe 800 Gramm zugenommen und es liegt nicht daran, dass ich irgendwie mehr Flüssigkeit zu mir genommen habe. Ist aber nicht das, worauf ich hinaus will. Ich musste sehr an mich halten kürzlich, als ich in einem Taxi fuhr und da wurde ich kurz, ich wurde nicht Teil der Welt, aber ich verstand plötzlich die Welt der, ich fasse es jetzt mal ganz vorschlaghammerartig und holzschnittartig zusammen, die Welt
des Tschechen.
Der renitenten AfD-Wähler, Trump-Sympathisanten, Verschwörungstheoretiker, also ganz pauschal alle in einen Topf. Denn ich wollte eigentlich nur mit dem Taxi fahren und irgendwie kam das Thema mit dem Taxifahrer auf E-Autos. Und natürlich war das Taxi, in dem ich saß, ein Verbrenner, weil die immer noch mehrheitlich unterwegs sind in Hamburg. Und dann legte der Taxifahrer los, was die E-Auto-Taxifahrer für Privilegien genießen in Hamburg. Ja, Hamburg will das ja so. Die dürfen am Flughafen sich vordrängeln und als Erste in der Taxischlange stehen, die E-Auto-Taxis und so weiter und so fort. Und dann hat er halt so ein paar anekdotische Evidenzen von sich gegeben. Ja, Teslas brennen ja ständig ab. Und wenn da jemand dann drin sitzt und das Auto brennt, da kann die Feuerwehr nicht mal was machen, weil die können das Auto irgendwie nicht löschen. Und dann kommen die jetzt immer schon mit einem riesen Wassertank, in dem sie einfach das Auto ertränken und dann ertränken sie den Fahrer auch mit. Und so ging das immer weiter. Und irgendwann sagte ich dann, ich versuchte irgendwie die Wogen zu glätten und sagte dann, wenn es so viele Vorteile auch für E-Autofahrer in Hamburg gibt, warum haben Sie dann kein E-Auto-Taxi? Oh, wenn dann alte Leute kommen.
Ich bin in der Videokonferenz.
Oh, Justus unterbricht gerne.
Mhm. Warte mal kurz, Ralf. Ja. Zum Gasleser ablesen? Haben Sie sich angemeldet?
Ja.
Oh, da wundert sich. Wo müssen Sie denn hin? Ralf, das ist gerade wichtig. Wir müssen 2 Minuten Pause machen.
Machen wir. Lass einfach die Datei laufen. Ja, ja.
Okay. Ich bin gleich da, Ralf. Jo, sorry.
Bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben, ihr habt es mitbekommen. Der Strom- oder Gasableser ist bei Justus im Pfarrhaus. Und offenbar hatte Justus das nicht auf dem Zettel. Ich werde diese Passage sicher rausschneiden, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich euch jetzt einfach mal unterhalten. Das gab es noch nie. Ich gucke einfach mal, was ein paar Seiten weiter in meinem schönen Liederbuch vorhanden ist, mit dem ich euch erfreuen kann. Vielleicht gibt es Wünsche aus dem Publikum. Ihr werdet jetzt sicher einige in euer Handy hineinschreien, die ich nicht höre. Ich könnte jetzt irgendwie versuchen, euch zu channeln, wie es neuerdings heißt, also mich ganz in euch hineinzufühlen. Und da höre ich doch, ich glaube aus Sachsen, den Ruf einer Nachtigall, die da sagt... Spiel doch mal Every Breath You Take von The Police. Dann mache ich das doch.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. How my party, every step you take, every move you make, every vow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you.
Und ich höre, Justus ist wieder da. Kein Problem, Justus. Ich habe das Ganze überbrückt mit einem ironischerweise sogar passenden Song. Ich habe einfach ins Publikum gefragt, was sie gerne hören wollen, und dann habe ich den Song gespielt. Welcher es ist, kannst du dann hören, wenn du die Folge dann wieder dir anhörst.
Nee, es musste einfach der Gaszähler abgelesen werden. Das kam jetzt einfach rein. Aber ich wusste das nicht. Das wird irgendwie ein kleiner Hiccup hier gewesen sein. Der Hass auf die E-Autos, die E-Autofahrer werden ertränkt.
Ja, so ist es. Und da fragte ich ihn halt, also ich merkte dann, um es abzukürzen, ich merkte dann, wie ich angesichts so vieler Anekdoten, die er halt für Beweise hielt, dass speziell das Auto Tesla oder E-Autos von Tesla absoluter Schrott sind, also er meinte Schrott, Todesmühle und so weiter und so fort, dachte ich dann, nee, ganz so ist es ja nicht, und es ist ja nicht so, dass nicht auch Verbrennerautos mal ausbrennen würden oder tödliche Unfälle irgendwie verwickelt sein würden und so weiter und so fort.
Ein, zweimal.
Und dann habe ich halt ein paar Fakten geäußert, auch dazu, dass er meinte, ja, es gibt ja kaum ein E-Auto, was eine Reichweite über 300 Kilometer hat. Dann habe ich ihm geschildert, dass laut WLTP-Verfahren es durchaus ein Auto gibt, das Lightyear, was über 1000 Kilometer drauf hat, mit Solardach und so weiter. Also ich bin da ein bisschen eingestiegen ins Thema, weil es mich auch interessiert. Und da war aber kein dagegen ankommen. Also ich hatte aber auch keine Lust, einfach dieses typische Abnicken von Taxifahreraussagen zu verführen, wozu man ja gerne neigt, wenn man im Taxi sitzt und einfach nur seine Ruhe haben will. Also Taxifahrer sind die größten Prediger der Nation, denen niemand Widerworte gibt. Und da wollte ich einfach mal ein Exempel statuieren an ihm. Und habe es halt dann auch getan, habe diskutiert. Und irgendwann war es dann so, dass wir da nicht weiterkamen tatsächlich. Und ich habe ihm dann aber ein besonders deutliches Trinkgeld gegeben, habe mir aber den Kommentar verkniffen, du kannst ja mal auf dem E-Auto sparen, da wird es dir besser gehen. Also ich war ein richtiges Arschloch dann irgendwie. Ja, also ich habe es aber nicht gesagt. Ich habe ihm einen Trick gegeben, und dann, das war auch so beim Bezahlen, dass ich dann da saß und meinte, ja, mach mal 27 Euro. Und dann entstand so eine Pause, und ich dachte, okay, er muss gerade sein Kartenlesegerät irgendwie hochfahren oder so. Und dann meinte ich so nach 10, 15 Sekunden, ja, ich würde gerne mit Karte zahlen. Und dann sagte er, ja, ich kann ja nicht hell sehen, das muss ich schon eher sagen. Und dann habe ich beschwichtigend gesagt, ja, war ein langer Tag für mich, pardon. Aber nicht pardon wegen der vorigen Unterhaltung, ja. Ist ja völlig klar. Also was ich nur sagen wollte, ich bin, muss ich leider zugeben, immer weniger gewillt, einfach Dinge abzunicken, um des lieben Friedens willen. Gerade als Journalist, wenn einfach Dinge geäußert werden, die der Faktenlage nicht entsprechen, dann, weil ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn wir diese Podcast-Reihe beenden und ich dann nicht mehr die beruhigende Aura von dir verspüre jede Woche. Ich glaube, dann werde ich durchdrehen. Und dann wird das auch mal zu Schlägereien kommen. Wie würdest du dich in so einer Situation verhalten?
Naja, zwei Dinge. Also man kann damit auch nochmal anders umgehen. Apropos, also das fiel mir jetzt bei Trinkgeld ein. Harald Schmidt ist mal, glaube ich, am Flughafen Köln-Bonn mal oder in Frankfurt mal eingestiegen ins Taxi, und da drehte sich der Taxifahrer rum und sagte, dass ich dich Arschloch mal fahren muss. Ja? Und da sagte Schmidt, da geht er aber nicht raus und sagt, mit Ihnen keinen Meter, sondern wenn die Fahrt 50 Euro kostet, gibt er 100 und sagt, war geil, mit Ihnen gefahren zu sein. Ja. So, das, also, ne, das,
war mein innerer Harald Schmidt eigentlich. Ich habe ihm ja auch ein gutes Trinkgeld gegeben.
Ja, genau. Und die, also das fiel mir jetzt als erstes ein. Und das andere, ja, das ist, da, es gibt eben die Themen, die so hochemotional besetzt sind, was ich eigentlich immer eher nicht verstehe, aber vielleicht muss man das dann auch erlebt haben. Ich fahre ja nie Taxi, weil es hier kaum welche gibt, außer Taxi Winkler. Taxi Winkler aus Großschirmer.
Werbung.
Die sehr gute Taxifirma aus Großschirmer. Aber ich glaube, das ist eher eine Ausnahme, dass es in einem kleineren Ort mal eine Taxifirma gibt. Aber Taxi Winkler aus Großschirmer kann ich sehr empfehlen. Aber es ist ja wie bei FriseurInnen so, dass die ja irgendwie so ein Redebedürfnis haben. Und das ist etwas, wo ich nicht ganz dahinter komme. Wird das einfach, also so, kommt man irgendwann einfach in so einen Flow rein, dass einfach, okay, neuer Typ setzt sich hin, dieser Mantel wird umgelegt, damit die Haare nicht auf die Klamotten gehen und dann wird einfach geschnattert. Mhm. So, und nach 25 Minuten ist er, oder bei Frauen nach 3 Stunden ist sozusagen die Frisur fertig und dann gehen die und dann geschnattert. Und bei Taxifahrern ist das ja das Gleiche. Und ich glaube, ich wäre in der Regel der Typ, der stumm Taxi fahren würde, was man mir ja, glaube ich, gar nicht abnehmen würde, aber ich glaube, ich hätte da in dem Moment, in dieser Konstellation überhaupt kein Mitteilungsbedürfnis, aber das ist ja eigentlich so ein Klischee bei Friseuren, bei Taxifahrern, dass die gerne so viel reden. Ich frage mich, woher das kommt.
Aber es ist auch ein ungeschriebenes Gesetz, dass man da gerade bei solchen Situationen, wo man eine Dienstleistung in Anspruch nimmt und der die Dienstleistung ausführt, den man so ein bisschen gefühlt untergeordnet ist, weil man ist ja abhängig von ihm, dass man da alles abnickt. Aber ich will das nicht mehr. Ich sag meine Meinung.
Ja.
Das Schlimme bei der Unterhaltung mit dem Taxifahrer war aber für mich, dass er halt auch so in nationalistische Tendenzen abdriftet und dann sagte, ja, aber was gibt's denn für ein E-Auto, was man brauchen kann? Ne? So ein Asiaten vielleicht, aber was meinte ich, ja, Hyundai macht super, super Autos und ich war kurz davor halt anzusetzen, ja, Junge, wenn du was von VW kaufst, ist davon auch die Hälfte aus Asien oder Volvo wird auch in China hergestellt und so weiter und so fort. Aber ja. Das war einfach, da ging dann direkt der Höllenschlund bei ihm auf und auf diesen Höllenschlund hatte ich halt gar keinen Bock. Und
da will ich aber ein bisschen eine Lanze brechen für die deutschen Automobilistinnen. Für die deutschen Automobilistinnen und Mobilisten. Da gibt es Formulierungen, die klingen so rassistisch, sind aber gar nicht so gemeint. Also eine sehr beliebte Formulierung ist zum Beispiel, da rächt sich der Japaner. So, was ist damit gemeint? Ich habe natürlich auch erst geschluckt. Ich dachte, was meint der Kfzler mir gegenüber? Der Satz, da rächt sich der Japaner, meint nichts anderes als, natürlich kannst du ein Toyota preiswerter dir anschaffen. Natürlich geht das. Aber der japanische Hersteller rächt sich natürlich in dem Moment, wo du Ersatzteile brauchst, weil dann kommen die eben nicht aus Mladá Boleslav, wie wenn du Skoda fährst, sondern die kommen eben aus Tokio. So. Ja. Und das ist damit, das sind solche Sätze, da ist natürlich das geschulte, politisch korrekte Ohr sofort hellwach. Sie meinen aber nicht die Nationalität, den Menschen an sich. Es geht um den Vorgang, der sich erheblich schwieriger gestaltet. Beispielsweise bei mir beim Jeep, wo ich ja davon ausgehe, wenn ich einen 30 Jahre alten Jeep Grand Cherokee fahre, in der Limited Gold Variante, wollte ich nochmal, schöne Ledersitze, wirklich sehr schöne Ledersitze. Wenn ich das mache, gehe ich doch davon aus, dass hier irgendwo vor 25 Jahren ein gewiefter Typ in der Nähe der Lüneburger Heide sagt, ich baue jetzt hier ein Lager auf und verkaufe das die nächsten 25 Jahre schön für einen guten Taler. Aber nichts, das muss bei mir genauso auch 30 Jahre nach Entstehung dieses Autos weiterhin über Zwischenhändler in Pittsburgh oder was weiß ich wo bestellt werden. Ja. Also das ist sozusagen bei den Automobilisten nicht sofort in politische Kategorien stecken. Das ist ganz oft nicht so gemeint, auch wenn es sehr rassistisch klingt. Klar.
Ja, ich meinte das gar nicht. Nicht mal unbedingt, dass es rassistisch klingt, sondern nationalistisch. Also sehr auch vorurteilsbehaftet. Okay. Also bei ihm, ich habe jetzt das verkürzt dargestellt, deswegen kann ich auch verstehen, dass du die Lanze brichst. Kann ich auch nachvollziehen. Ja. Das ist dann oft gar nicht so schlimm gemeint, aber bei ihm war das dann, dass er halt grundsätzlich auch was gegen die Amerikaner hatte, dass er grundsätzlich was gegen Asiaten hatte. Also gäbe es irgendwie einen großen afrikanischen Autohersteller, dann hätte er da richtig
abgeledert. Der ist auch nicht so einfach.
Ja. Also das war einfach wieder so ein Ankommen in der Realität. Journalisten und Journalistinnen wird der Gemeinde nachgesagt, sie leben in ihrer eigenen Welt, in ihrem Elfenbeinturm, bla bla bla, haben keinen Kontakt zur Realität, so wie Politikerinnen und Politiker auch. Das stimmt nicht. Offenbar haben wir Kontakt. Nur ist es dann jedes Mal, das ist pauschal, es ist manchmal schmerzhaft.
Das ist so ein bisschen wie Hartmut Rosa. Also so, das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein, ist ja auch ein bisschen Hartmut übertrieben. Rosa. Aber es hat mich ein bisschen an Hartmut Rosa erinnert, einer einer der bekanntesten Professoren Deutschlands, ein Soziologe aus Jena, der das Weber-Institut, der das Max-Weber-Institut in Erfurt auch leitet und sehr, also so mit dem Begriff der Resonanz eigentlich so den großen sozialwissenschaftlichen Begriff der letzten Jahre irgendwie geprägt hat und ganz, ganz oft eingeladen wird. Ich stand mit ihm mal beim MDR zusammen auf der Bühne und Ulf Poschert hat sich mal über ihn wahnsinnig lustig gemacht und Leute, die mich kennen, wissen ja, I side with Ulf. Und
das wird dir noch zum Verhängnis, Justus. Aber gut, fahr doch fort.
aber ich kann ja immer auch die Bilder mit mir und Rosa zeigen. Also ich habe mich ja in beide Richtungen komplett abgesichert.
Sehr breit aufgestellt. Ja. Pass auf, dass du bei dem Spagat nicht durchreißt.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Was ich sagen will ist, Ulf Poschert hat sich mal wahnsinnig über Hartmut Rosa lustig gemacht, weil Hartmut Rosa, also entweder gibt es einen Text von Hartmut Rosa oder einen Tweet von Hartmut Rosa, wie er das als eine Wahnsinnsbeschreibung, als eine Kernbohrung in der Wirklichkeit da draußen, als einen elementaren Akt des Menschseins für sich entdeckt hat, mal irgendwie über den Altstadtring hinaus zu einem McDonald's zu gehen, der in der Vorstadt steht. Okay. Und sozusagen, was für ein Wahnsinnserlebnis dieses Konfrontiertsein mit den Menschen draußen im Land für ihn bedeutet hat. Ja. Und Ulf Poschert hat das eben als den Inbegriff des wissenschaftlichen Elfenbeinturms rausgearbeitet, dass eben ein McDonald's-Besuch, dass eben ein McDonald's-Besuch schon im Prinzip der Overkill ist. Also das
hätte ja auch die Offenheit und Transparenz loben können des Hartmut Rosa. Ne?
Das stimmt. Aber nicht. Das stimmt. Aber als Randnote.
So, ja, aber ich war der Hartmut Rosa der Taxikunden sozusagen. Ja.
Sozusagen, tatsächlich, ja.
Und jetzt,
Warum nicht Uber?
Ich bin Traditionalist und Retro-Fan irgendwie. Und ich will natürlich auch, eigentlich will ich tatsächlich die Taxifahrerbranche unterstützen, weil ich tatsächlich auch, die Ubers sind dann meistens E-Autos und ich finde ja E-Autos ganz, ganz schlimm. Nein, natürlich nicht.
Ja, die fahren noch diese schönen alten Mercedes S-Klassen und so. Ne?
Mich macht halt fertig, dass ich dann, wenn ich ein Uber nutze, im Geiste das Wort Uber habe. Und mich macht es fertig, das ist ja offenbar ein Derivat vom deutschen Über, also im Sinne von toller als alles andere, was die Amis ja im Sinne, that's uber cool, so ungefähr. Uber. Und dass wir hier in Deutschland unser deutsches Wort Über nicht einfach auch über... Also, dass wir das nicht benutzen, das finde ich ganz, ganz merkwürdig, also sprachtheoretisch.
Der Firmenname Uber kommt vom deutschen Wort über?
Also, meines Wissens gibt es da eine Verbindung, dass die Jungs oder Mädchen, als sie das gestartet haben, also ich kenne Uber
ist
aus
Uber
den
USA. Ist Uber eine deutsche Firma?
That's Uber cool. Nee, das ist nicht eine deutsche Firma, aber worauf ich hinaus will, die haben diesen Begriff benutzt, weil ihre Firma natürlich toller ist als alles andere. Die hätten auch Hyper machen können oder Extra Giga. Oder Mega oder Giga. Ja. Das Giga. Wird halt in dem Sinne in den USA, muss ich dir nicht sagen, dass die coolen Kids zumindest 2005 oder so ständig Uber gesagt haben. That's Uber cool.
Nee, Ich dachte super cool.
Ja, das war 1992. Uber cool?
Okay.
Genau, und ich wollte dieses ganze Thema eigentlich nur anschneiden, wir sind jetzt schon wieder viel zu lang geworden in der Hinsicht, weil wir auch nochmal, ihr kennt uns, liebe Menschen da draußen, wir werden zwischendrin auch mal ernst und thematisieren jetzt, ich war kurz in Kontakt mit dieser pauschal so überspitzt genannten AfD-Interessenten, Sympathisanten-Welt und Großschirmer, wo Justus wohnt, ist es jetzt demnächst noch mehr, denn Großschirmer wird einen Bürgermeister haben, der parteilich bei der AfD engagiert ist.
Ja.
Wir hatten ja
Alice
schon öfter
Weidel, Alice Weidel hat Glückwunschgrüße nach Großschirmer geschickt. Ich habe es mir extra abfotografiert.
Mhm. Und eingerahmt. Alice Weidel.
noch nicht. Ja. Ich hoffe, ich krieg's richtig schön noch auf Großdruck.
Grüße nach Großschirmer, das klingt wie so ein Koffer in New York.
Ich glaube wirklich Grüße nach Großschirmer und eben Alice Weidel mit unserem neuen Bürgermeister. Das fand ich dann zu geil, in Anführungsstrichen, als dass ich es mir nicht hätte absichern wollen. Aber genau, das ist jetzt passiert. Am Sonntag wurde bei uns gewählt und wir haben mit tatsächlich auch einer hohen Wahlbeteiligung den AfD-Kandidaten mit 60% hier gewählt. Muss man so ein bisschen einordnen, war natürlich Holter die Polter, war ja eben unser alter Bürgermeister sich suizidiert hatte. Deswegen sozusagen gab es irgendwie nicht, also die Kandidatenfindung musste gefühlt innerhalb von einer Woche stattfinden und eben der Wahlkampf hat 6 Wochen gedauert und da ist natürlich eben ein Landtagsabgeordneter von einer Partei ganz anders aufgestellt als einfach jemand, der vor 6 Wochen gesagt hat, na gut, dann ich stelle mich auch auf. So, ja. Also der hat ja weder von sich ein Foto und geschweige denn einen Flyer noch ein Plakat. Also insofern die Kräfteverhältnisse waren von Anfang an sehr, sehr unfair verteilt. Und genau, aber nichtsdestotrotz, das ist die Wirklichkeit jetzt hier bei uns, 60%. Und
mal sehen, wie sich das dann inhaltlich ausdrückt in der täglichen Arbeit.
Also,
ne?
Ja, genau. Also ich glaube, das wäre gut mal, das so ein Stück weit zu beobachten. Die Erwartungen wurden, also es gab so eine Doppelstrategie. Also natürlich ist das jetzt ein Sieg für die AfD. Also das ist total klar. Aber gleichzeitig wurde im Vorhinein immer sehr deutlich gemacht. Ich glaube, deshalb hat er wirklich auch noch ein paar Stimmen mehr bekommen, dass er es sozusagen nicht für die Partei, sondern als Einzelperson antritt. Also bei ihm stand eben nicht AfD drauf. Ich glaube schon, dass das ein bisschen noch Wählerstimmen gebracht hat. Und das Zweite ist das habe ich jetzt auch öfter in Interviews mal gesagt, das, was ich so wahrnehme, ist, dass die natürlich jetzt so ein bisschen die Bringschuld da ist, weil die AfD, das ist ja ähnlich mit der Linken, ja durch die Welt geht mit der Message, wenn wir dran sind, wird alles besser und vor allem alles anders.
Ja.
Und das ist ja so, dass ja. Mit dieser großen Hoffnung werden sie ja gewählt, dass jetzt wirklich alles anders und in ihrem Sinne natürlich alles besser wird. Und gleichzeitig wurde jetzt im Vorhinein, gerade jetzt bei diesem Kommunalwahlkampf, ganz sehr auf die Bremse gedrückt und wurde gesagt, das ist Kommunalpolitik, das hat mit Partei gar nichts zu tun. Das war das Erste. Dann wurde gesagt, die Kassen sind ja klamm im Moment und so weiter. Also
Da wird schon vorgebaut.
Genau,
ne?
Also es wird auch strategisch so angegangen, dass man eben, wenn jetzt Misserfolge kommen, dass eigentlich, wenn man es gut macht, eigentlich nicht auf die AfD zurückfällt, sondern man sozusagen, das ist hier gar nicht AfD-Parteipolitik, sondern das ist jetzt einfach vor Ort Politik und die Umstände sind sehr schwierig und so weiter. So.
Und die Vorgängerregierung und so weiter und so fort.
Genau, also natürlich, alle anderen vorher haben es natürlich komplett in den Sand gesetzt und jetzt überhaupt den Karren aus dem Dreck zu ziehen, das wird schon die große, also insofern, das merkt, also einfach jetzt politikwissenschaftlich betrachtet oder mit dem Versuch der Sicht von außen, da wird schon vorgebaut und so ein bisschen eben geguckt, dass man, so wie das eben immer aus einer Oppositionsposition heraus natürlich immer extrem gut funktioniert, dass man am Ende immer gut dasteht, dass man am Ende eben immer sozusagen sich zurückziehen kann auf den Satz, wir hätten es ja machen wollen, wenn nicht, was weiß ich, diese mediale Hetzkampagne oder wenn nicht sozusagen der Vorgänger schon das Geld überall da reingesteckt hätte oder wenn sozusagen über den Landkreis nicht die Gelder so geflossen werden. Also da gibt man sich schon Mühe, dass die Erfolge bei der AfD landen, dass aber das, was dann nicht so richtig hinhaut, nicht bei der AfD landet. Ja. Kleiner Tipp an die politischen Mitbewerber, das kann man ja auch mitverfolgen und also so, das habe ich so wahrgenommen. Ansonsten, also bei den Wählerinnen und Wählern große Begeisterung.
Zumindest bei 60% von ihnen.
Jetzt werden wir mal sehen. Ich habe das in den Interviews auch im Vorhinein schon gesagt, ich nehme schon auch wahr, natürlich ist also sozusagen dieses Kind jetzt erstmal in den Brunnen gefallen, aber ich nehme schon auch wahr, dass es generell zu einer großen oder zu einer gewissen, also allein, dass es 2 Gegenkandidaten gab, ist schon ein Zeichen davon, dass eigentlich auch eine gewisse Mobilisierung stattfindet. Und auch jetzt merke ich, es gibt schon bei den Menschen die Wahrnehmung, ich habe meine Nerven sind wirklich am Ende, weil ich seit Montag früh um 7 durchgehend Interviews gebe oder Menschen tröste oder auch Menschen, die, also zum Beispiel heute habe ich fast eine Stunde lang mit einem AfD-Wähler telefoniert, die haben alle irgendwie einen Redebedarf. Das ist total krass. Es haben total viele irgendwie so einen Bedarf von so, was ist denn jetzt, was machen wir denn jetzt, wohin geht denn das jetzt, was ist denn das jetzt für eine Situation? Also es gibt irgendwie schon auch so einen großen Bedarf, sich wirklich auszutauschen und auch mal zu erzählen, warum das jetzt vielleicht passiert ist oder warum man das gemacht hat. Und die
ist da ein bisschen ein Fünkchen Reue drin oder vielleicht auch Angst wäre zu viel gesagt, aber angesichts der Situation, die jetzt kommt?
Also ich glaube, der Satz ist nicht ganz ernst, aber es kommt wirklich von den AfD-Wählern, mit denen ich auch Gespräche führen kann, das funktioniert, die ganz oft sagen, was die AfD für eine Partei ist, das weiß ich nicht so richtig, aber so wie es jetzt ist, kann es auch nicht mehr weitergehen. Und geben wir ihm doch mal eine Chance und schauen wir mal. Das ist so der Tenor. Und ja. dass er jetzt so verteufelt wird, das geht nicht. Tenor, der ganz oft kommt. Aber es wird trotzdem gesucht nach einer gewissen, so nach einer Vergewisserung. Also irgendwie konnte man das jetzt so machen oder so
nach der moralischen Absegnung des Ganzen.
Ja, auch so ein bisschen die Wut auf mich, dass sie so gesagt haben, Herr Pfarrer, warum hängen Sie sich denn da rein? Sie sind doch sonst so bei allen Menschen. Also das war halt mehrmals, als sie sagten so, sie sind sonst immer wirklich, merkt man, dass sie sich total Mühe geben, dass sie auf jeden zugehen, dass sie, wo man auch merkt, Leute, die sich gegenseitig nicht leiden können, die bringen sie irgendwie hier und da mal zusammen. Ja. Und jetzt hängen sie sich so blöd rein und grätschen dem so rein. Und wo ich so sagte, so ich verstehe, was sie sagen, und ich verstehe auch den Ärger darüber, dass irgendwie da, wo meinen wir jetzt vielleicht möglich wäre, dass jetzt gerade der Pfarrer irgendwie die Hand hebt und irgendwie sagt, Leute, es gibt aber auch ein paar Sachen, die gehen irgendwie nicht. Ich verstehe den Ärger darüber, dass jetzt der Frieden gestört ist, aber ich kann auch, also so, ich will, dass wir uns gegenseitig verstehen, und ich will, dass wir viel mehr reden als vorher. Ralf, deswegen musst du auch zum Themenabend öffentlicher Rundfunk und Medien zu uns nach Großschirma kommen.
Der Abend steht
das
schon.
Der steht noch nicht, aber du musst unbedingt kommen. Einfach weil ich habe so gedacht, naja, wenn ich jetzt mit jedem oder wenn wir in den letzten 2 Jahren alle mal so eine Stunde Telefonat miteinander gehabt hätten, dann wären wir jetzt auch an einem anderen Punkt. So.
Ja, im Prinzip sollte sich jeder einen Podcast-Partner im anderen Teil des Landes suchen. Das wäre tatsächlich eine Maßnahme der Bundesregierung. Ja. Sprecht miteinander, macht einen Podcast. Das hört dann niemand, weil es, wenn alle produzieren, hat niemand mehr Zeit zum Hören. Aber das wäre tatsächlich sinnvoll.
Aber ist ja egal. Genau. Ja. Und das andere war, ich habe gestern mit einer Hörerin geredet, getroffen, und
Hörerin, die sagte, unseres Podcasts.
Sagte so, das ist echt schade, das war für sie ein großer Gewinn. Sie hat so gesagt, sie ist zum Beispiel nicht auf Social Media. Und sie hat gesagt, durch unseren Podcast hat sie ganz viele Sachen, die man sonst einfach bei Instagram, bei Facebook einfach mal so reingespült bekommt, gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Und bei uns wurde das wöchentlich so in einer gewissen Bandbreite einfach so genannt und ausgewertet. Und da hat sie gesagt, so allein dafür hat sie das unglaublich gerne gehört, weil man irgendwie, sie hatte so das Gefühl, danach war sie wieder so auf dem Stand, so, aha, das ist in der Welt los.
Wie geil, wir hätten das Konzept ganz anders machen sollen. Wir sind eigentlich so nicht übel nehmen, aber ein Podcast für die ältere Generation, die eher noch analog lebt, und wir sind die Verbindung in die digitale Welt, weil wir in beiden Welten zu Hause sind. Ne?
Ja, wer weiß, aber es gibt auch echt irgendwie, also es gibt ja auch 18-Jährige, die uns hören, ich glaube, man macht das irgendwie nie so richtig recht, aber um bei dem Thema zu bleiben, die sagte eben, und die ist weit entfernt davon, AfD zu wählen, die sagte eben, sie hatte eigentlich manchmal das Gefühl, oh, jetzt reden die schon wieder darüber. Und das fühlte ich mich so ein bisschen erinnert, als Höcke mal auf dem Spiegelcover in einem sehr tollen Foto zu sehen war. Oder Höcke bei Lanz immer im Hintergrund so in so führerartigen Posen so eingeblendet wird. Wo ich dann auch irgendwann dachte, naja, der Höcke, der muss ja nicht mal mehr ins Studio kommen. Der wird ja als so eine Art Geist irgendwie als unantastbaren, magischen, machtvollen Typen einfach nur noch so eingeblendet. Der muss gar nicht mehr reinkommen. Und das genauso ist
die alte Diskussion über,
über die Bühne, genau, und so weiter. Ja. Aber also sie sagte einfach, und das ist ja einfach, also ich fand die Beobachtung nett, sie sagte, also sie hätte weitaus weniger drüber nachgedacht und weitaus weniger irgendwie immer gedacht, oh ja, die AfD, oh ja, die AfD, ja, ja, oh ja, stimmt, krass, die AfD. Wenn wir nicht an vielen Stellen immer wieder so, ja, das ist jetzt wieder dran und da kommen wir wieder zu dem Thema. Wo, da sagte
Wobei
sie
wir
vielleicht,
das ja nicht ständig, also wir haben es vielleicht in einer von 10 Folgen thematisiert oder zwei.
Nee, vielleicht, ja, oder zwei bis drei, aber das fand ich eine echt interessante Wahrnehmung, dass Leute eigentlich sagen, ach, es ist jetzt irgendwie, also ich mag die nicht, ich will nicht, dass die irgendwo mitregieren, aber es ist jetzt irgendwie auch nicht mein Lebensthema. Und sie, ja, das könnte schon eine Wahrheit sein, sie immer wie so eine unterschwellig immer da seiende Gefahr, die, wo man immer permanent drüber nachdenken muss und sich überlegen muss, wie kann man irgendwie dem jetzt begegnen und was können wir tun? Auf einmal sind die auf so einem Sockel, dass man vielleicht irgendwann denkt, naja, vielleicht haben die wirklich was ganz Besonderes an sich. So, vielleicht sind die wirklich, wer weiß, vielleicht steckt ja bei denen wirklich irgendetwas, was alle anderen nicht haben. Und auf einmal, es geht einfach so eine Faszination von ihnen aus. Ich fand diese Beobachtung einfach echt nicht schlecht.
Ja, die haben ja viele und die wird auch oft genug thematisiert und diskutiert. Ja. Sollen wir es jetzt thematisieren? Wird es dann nicht nur noch interessanter durch diesen Pfui-Charakter, den es bekommt? Informieren sich dann Leute, die sich sonst nie über diese Partei informiert hätten? Ach, vielleicht haben die doch was dabei im Parteiprogramm, was mich interessieren könnte. Oder was sind da eigentlich für Leute? Ach, der sieht doch eigentlich ganz anständig aus, der kann auch reden, der ist doch ganz nett, ach, den wähle ich jetzt mal. Ja, das ist das alte Thema, was wir zumindest hier im Podcast nicht erkläglich ausdiskutieren und ausanalysieren können. Aber so die Beobachtung, das ist schön, so reflektierte Zuhörerinnen und Zuhörer zu haben, die das auch so aufmerksam verfolgen. Ich hatte nur, wo wir jetzt kurz bei der Zwischenrubrik sind, die keine Rubrik ist, aber Rückmeldung auf unsere große Nachricht, die große Bombe.
Feedback.
Ja, genau. Das blende ich jetzt nicht ein. Mich haben einige Leute angeschrieben, die sonst nie Podcasts hören, die zwar auch in Social Media aktiv sind, aber die sonst keinen Podcast hören. Wir haben sie zum Thema Podcast gebracht. Das soll jetzt hier nicht so Selbstbeweihräucherung sein, aber nur so als Spiegelung vielleicht auch für euch da draußen, die ihr euch noch nicht gemeldet habt auf unsere Nachricht, dass wir diesen Podcast nicht weitermachen, dass es Menschen gibt, die das wirklich betrauern und lange Nachrichten schreiben. Das war ganz toll. Was ich jetzt aber, ich nutze die Chance, dass ich zu Wort komme. Das ist kein Vorwurf an dich, aber es war ja ein sehr wichtiges Thema und ein sehr anschaulicher Bericht bei dir aus Großschirmer. Durch die Tatsache, dass ich mit diesem Taxifahrer in Kontakt gekommen bin und auch durch die Tatsache, dass wir jetzt doch, liebe Zuhörerinnen da draußen, doch nochmal das Thema AfD angeschnitten haben, eine Nachricht, die perfekt auch zum Datum, an dem ihr diesen Podcast erstmals hören könnt, also zum 10. März passt. Denn heute, wenn ihr es heute hört, am Sonntag, dem 10. März, ist Beginn des Ramadan. Und die Stadt Frankfurt hat ja schon vor einer Woche ungefähr angekündigt, und sie haben es sicher jetzt auch ausgeführt, einige Straßenzüge in Frankfurt in der Innenstadt mit diversen Lichtern, Schmuck auszukleiden, unter der Überschrift Happy Ramadan. Und da wurde natürlich auch gesagt, ja, in Frankfurt gibt es über 100.000 Menschen muslimischen Glaubens. Und das wird natürlich dann auch, so wie es auch während natürlich der Weihnachtszeit und während Chanukka gemacht wird, werden die Straßen dann zum Teil geschmückt. Das ist jetzt erstmals geschehen und ich dachte, ich habe jetzt Bild.de und Konsorten, die Springerpresse nicht verfolgt, aber das wird für einigen Aufschrei sorgen. Und ich merkte, wie es sich in mir auch regte, weil ich dachte, eigentlich leben wir doch in einem säkularen Staat, wo Religion Privatsache ist. Warum wird überhaupt in, also quasi Fußgängerzonenbereich, werden so Glaubensrichtungen, wie soll ich sagen, mit schönen Lichtern, muss man sagen, aber abgefeiert oder zumindest ihnen gehuldigt. Also dann müsste man, wenn man es ganz paritätisch macht, man kann natürlich sagen, ja, ein gewisser Prozentsatz Deutschlands, ein erkläglicher ist christlichen Glaubens, muslimischen Glaubens, jüdischen Glaubens. Aber was ist mit Hindu-Festen und so weiter? Also wo wird eine Grenze gemacht? Oder sollte man da nicht sagen, nee, zu keinem religiösen Fest wird irgendwie was aufgehängt? Also es kam nur diese Gedankenlawine bei mir ins Rollen. Weihnachten ist natürlich, wir als westlich, christlich, jüdisch geprägtes Land haben da natürlich schon eine jahrhundertelange Tradition. Aber ich dachte mir, eigentlich müsste man das ganz fair machen, einfach gar nicht machen. Wie ist dein erster Impuls dazu?
Also die, ja, ich habe schon gemerkt, dass das mit, dass das in mir was ausgelöst hat. Hm. Vielleicht so, ja, zweierlei, dass, also natürlich vielleicht so der Schmerz darüber, dass das irgendwie lange Zeit irgendwie nur christliche Symbole waren, die aufgehangen werden. Dann ja. Das zweite, ja, immer so die Frage, warum wird das gemacht? Ist das auf der einen Seite einfach ein Zeichen der Wertschätzung oder
ja.
Ist es vielleicht auch Ausdruck von einer gewissen Angst, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber vielleicht so ein, naja, wir müssen jetzt diese große Zahl an Muslimen, die ja auch manchmal mit einer anderen Emotionalität auftritt als andere Teilnehmer unserer Bevölkerung, vielleicht auch ein Stück weit entgegenkommen, so wie auch immer. Also das waren so die ersten Impulsgedanken, die ich hatte. Die sind nicht sprachfähig. Deswegen, also so, das sind einfach so erste Regungen in mir.
Ja, klar.
Dann natürlich irgendwie auch so ein bisschen, ist es auch so was typisch Deutsches. Ich kenne eigentlich, also soweit ich muslimische Länder irgendwie beobachte und versuche zu verstehen, habe ich noch nie Leuchtreklame beim Ramadan wahrgenommen. Ich glaube, das ist irgendwie auch eine...
Aber es ist offenbar eine gewisse Tradition, auch Lichterschmuck, also zumindest im privaten Raum, und das wurde jetzt dann natürlich auch in den öffentlichen Raum geholt, auch unter dem Rubrum, wie du es eigentlich eben umschrieben hast, Wertschätzung und wir nehmen euch wahr und so weiter, als Zeichen der Wertschätzung, tatsächlich.
Ja. So, das ist das, was mir da zuerst einfällt. Und ja, es sind letzten Endes zwei Dinge, die ich dazu zu sagen habe. Ich denke, und das ist so eine Beobachtung aus den verschiedenen westlichen Ländern, die Glaubensdimension, die transzendentale Dimension, die Dimension der Religion lässt sich aus der freien Gesellschaft nicht tilgen. Also so wie eben ein Bundesrichter sagt, die Verfassung beziehungsweise unsere Gesellschaft, der deutsche Staat, lebt aus Voraussetzungen, die er sich selber nicht schaffen kann. Ein Staatswesen, eine Gesellschaft ist mehr als eine Ansammlung von Gesetzen. Der Staat ist nur etwas, was mit Recht und Gesetzen funktioniert, wenn es einen gewissen Geist gibt, der in ihm weht. Also, dass man, Rücksicht, Wohlwollen, Offenheit, das sind Dinge, die zu Gesetzestexten dazukommen müssen. Weil nämlich nur diese Texte und die Anwendung von diesem Recht, das sie formulieren, zu nichts führt. Also es braucht irgendwie die transzendentale Dimension, wie auch immer man die buchstabiert. Und dann gibt es einfach die konkreten Umstände vor Ort, dass eben Länder seit 1200, 1300 Jahren christlich geprägt sind. Und dann ist das eben eigentlich, das ist ja kein Friedrich Merz-Wort, sondern das ist ja ein Bassam-Tibi-Wort, eine Leitkultur. Völlig verbrämt, also sozusagen komplett nach hinten losgegangen, als Merz das, als er damals noch Merkel-Konkurrent war, ins Rennen geworfen hat, weil es den Eindruck erweckt, sozusagen Bier, Bratwurst, Musikfest, so, das ist sozusagen Tannenbaum, Süßigkeiten und Grünkohl essen, das ist sozusagen deutsche Leitkultur und das muss man machen. Oder sozusagen, wer das nicht ist, der ist nicht Deutscher. So,
der ist nicht integriert,
In diesen Geschmack ist das ja gekommen. Was Bassam-Tibi ja damit gemeint hat, als jemand mit einer Einwanderungsgeschichte, ist, du bekommst als Gesellschaft irgendwann, zumindest als freie, plurale Gesellschaft, irgendwann ein Problem, wenn du nicht über den Gesetzestext des Grundgesetzes hinaus ein Stück weit auch inhaltlich formulierst und festlegst, wofür du als Gesellschaft stehst. Und das, glaube ich, ist jetzt der Punkt, an dem wir sind, wo ich noch nicht mit Uwe Beck von Unterwerfung reden würde, wo wir aber an so einen Punkt kommen und langsam uns die Frage stellen müssen, wie gestalten wir diesen im Moment multikulturellen, um es mal positiv zu formulieren, sich zunehmend multikulturell darstellenden Staat, in dem wir leben. So. Mhm. Und da haben wir ja auch gewisse Nöte. Also das ist ja nicht ideal, dass die DITIB in Nordrhein-Westfalen der Ansprechpartner für den muslimischen Religionsunterricht ist. Ja. Also das ist ja schlicht und ergreifend so, das ist hochproblematisch, dass die türkische staatliche Religionsbehörde, deren Chef mehr oder weniger Recep Tayyip Erdogan ist, unser Partner ist, um Schüler in Deutschland im muslimischen Religionsunterricht zu unterstützen. Also das ist so, bei allem, was total gut funktioniert, haben wir Probleme. Und jetzt merken wir, glaube ich, langsam, dass wir ein bisschen ins Schwimmen geraten, weil wir eben nicht Leitkultur mit Bier, Bratwurst, Grünkohl essen machen wollen, gleichzeitig aber eine wirklich selbstbewusste und an manchen Stellen ja auch mehr als selbstbewusst auftretende muslimische Community haben, mit der wir auch an manchen Stellen Integrationsprobleme etc. haben. Und ich glaube, so eine Stadt wie Frankfurt, wenn die sowas macht, glaube ich, hat ein gutes Motiv. Ich glaube auch, dass das was bringt. Alleine diese Reklame oder alleine diese Zahl 100.000 muslimische Einwanderer macht mir überhaupt keine Sorge. So, aber trotzdem ist das, denke ich jetzt, warte kurz, Adam, trotzdem ist das irgendwie ein, also sozusagen jetzt, also das ist so ein, das ist so eine Bewegung an der Wasseroberfläche, die, denke ich, etwas auslösen wird. Die Frage ist, was? Ja. Was hast du für eine, also wie geht's dir da damit? Ich, also sozusagen, du hast diesen säkularen Impetus, aber ja. Ich glaube, du weißt ja irgendwie auch, dass das, also man kriegt es ja nicht man hat das Christliche nicht rausdrängen wollen und können. Ich glaube, es jetzt mit den Muslimen zu probieren, wird schlicht nicht funktionieren.
Ja, ich überlege immer, was könnte eine salomonische Lösung sein, die alle Seiten zufriedenstellt. Es klingt schon sehr hochgegriffen. Mein Gedanke kam ein bisschen in meiner Einleitung raus, dass ich dachte, ja, bevor man jetzt da weiter Grenzen erschafft und Gruppen voneinander abgrenzt, vielleicht gegeneinander aufhetzt, dass man vielleicht dieses ganze Religionsthema mal völlig weglässt. Auch vor dem Gedanken, dass ja nicht jeder Muslim bei weitem nicht streng gläubig ist und den Ramadan mitmacht und einhält und so weiter und so fort. Ja. Dass es auch sehr viele säkulare Muslime gibt in diesem Land, die sich 0,0 über ihr Muslimsein definieren. Und ich finde, dieser Teil der Gesellschaft wird viel zu wenig bedacht. Es wird, sobald das Thema Muslime genannt wird, wird immer gleich gedacht, dass ja, die sind alle religiös und dann immer, dass sie nur über das Thema Religion gesehen werden. Das finde ich fast schon rassistisch oder zumindest vorurteilsbehaftet.
Ja, genau. Und ich glaube, dazu kommt noch dazu, dass wir das sofort mit Arabisch und mit Türkisch irgendwie identifizieren, dass wir das eigentlich sofort mit so unmittelbar mit sunnitisch identifizieren.
Ja, stimmt.
Weil das, jetzt mal blöd gesagt, auch einfach die lautesten oder die präsentesten sind, so dass wir eine unglaublich große jesidische Community bei uns haben, was keine Muslime sind, aber sozusagen es sind Menschen aus einem ähnlichen Sprachraum mit einer teilweise ähnlichen Einwanderungsgeschichte, dass wir eine riesengroße kurdische Community haben, die
und
ja
schiitische
auch
dass wir auch eine
gar nicht kleine alevitische Community bei uns haben, die ja auch total ungern irgendwie einfach als irgendwie, ja, das sind so die Muslime.
Ja.
Und die wollen irgendwie, der Erdogan, der macht das irgendwie so und so. Das ist ja für die total schrecklich. Die sind ja stellenweise exakt davor geflohen.
Exakt.
Also wenn man sich syrische Aleviten, türkische Aleviten nimmt, das sind ja genau die, die sagen, ey, so, wir haben es auch echt schwer gehabt in genau dieser Gesellschaft. Und eigentlich sozusagen, so in Deutschland leben wir, weil wir auch eine Freiheit von dieser Religion oder sozusagen von dieser Gesellschaft haben.
Ja. Ja, deswegen denke ich oft, könnte der Ausweg sein, eben, dass man mal sozusagen das Zusammenwachsen der Gesellschaft nicht über das Nennen der Religionen und das Abgrenzen der Religionsgruppen und so weiter versucht, sondern darüber, dass man sagt, hey, die größte Gruppe in Deutschland sind die Säkularität wollen und die jetzt den Glauben nicht ganz vorne im Schaufenster sehen. Und es ist schwierig, dein Sohn Adam, ne? Der verlangt nach väterlicher Zuwendung.
Adam kriegt jetzt ein Stück Schokolade und die letzten 10 Minuten macht er einfach bei mir hier auf dem Schoß mit. Adam hatte vor einer Woche OP.
Oh, der Arme.
An einem Ort, an dem ein junger Mann ungern OP haben will.
Ah, okay.
Und er hat jetzt eine, das kann ja viel bedeuten.
Ja, natürlich.
Und da hat er jetzt eine Woche Schonzeit, und zwar beim Papa. Und
Schonzeit mit Zucker.
Er hat jetzt genau die Stunde, die ich ihm gesagt habe, dass wir die brauchen werden. Genau die Stunde hat er jetzt auf dem Sofa gesessen und Tonybox gehört. Bobo.
Oh, schön. Ja. Bobo, ja, ist auch ein Evergreen bei Lola.
Aber jetzt hat er gesagt, die Stunde ist vorbei, es reicht jetzt.
Nein, ich würde ja sagen, seine Stunde hat geschlagen, denn ich wollte mit dir noch über die Vulkangruppe sprechen und die brauchen bestimmt auch Nachwuchs. So, ganz kurz noch. Die Vulkangruppe hat ja einen Brandanschlag verübt auf einen Strommast in Berlin.
Ich bin völlig ratlos, ich check das überhaupt gar nicht.
Wie das technisch funktionieren kann, dass dadurch das Tesla-Werk beeinflusst ist.
Warum?
Kann ich dir sagen?
Ja, okay, schieß los.
Also
ich brauche echt Infos, erzähl. Und erzähl gerne länger. Ich will das echt verstehen. Ich verstehe das nicht.
Also ich kann mir natürlich auch nur jetzt, kann nur das wiedergeben, was ich mir so schnell angelesen habe. Also natürlich ist diese Vulkangruppe gerade dem Verfassungsschutz schon länger bekannt, gilt als linksextremistisch. Okay. Und ihr Anliegen ist insofern fast schon retro. Wir hatten ja die Festnahme von Daniela Klette, dritte Generation RAF, in den letzten Wochen und die Ermittlungen zu ihren zwei Kompagnons, die immer noch nicht abgeschlossen sind, wo diese Jungs.
Sie wollen sie freipressen.
Freipressen, ja. Was ich dachte.
Im Ernst?
Nein. Okay, das nicht. Was diese Vulkangruppe will, ist offensichtlich, zumindest der Verfassungsschutz stuft es so ein, die in Anführungsstrichen kapitalistische Ordnung zu stören und die Menschen zum Innehalten zu zwingen, festzustellen, wie labil und fragil doch unsere, sei es die Strominfrastruktur ist, Energieinfrastruktur oder auch die öffentliche Ordnung. Und ich fand das fast schon, ich muss sagen, als kreativen Angang. Ich sehe jetzt nur die Kreativität dahinter. Es ist total retro, sowas Altertümliches wie ein Strommast.
Mal einfach von einem ästhetischen Standpunkt aus.
Ja, von einem ästhetischen Standpunkt. Und vor allem von einem praktischen auch. Also handwerklich fast schon. Es ist doch total geil, dass in Zeiten, wo viel darüber gesprochen wird, dass russische Hacker und so weiter die Strominfrastruktur in Deutschland.
Wir verbrennen es einfach.
Ja, genau. Einfach nur verbrennen. Also so Maßnahmen des weiß ich nicht, 17. Jahrhunderts gefühlt. Also einfach mal einen Strommast anzünden und dann
ich
ist
mich
für
immer
mehrere
gefragt,
Tage.
Ich habe mich immer ich habe mich immer gefragt, wie ein Strommast brennt, weil das ist doch einfach nur ein Stahlgestell.
Ja, es gibt gerade in Berlin-Brandenburg auch Holzmasten, die sind noch von 1942. Also da ist ja, wenn du mal richtig in Brandenburg warst, da denkst du ja, okay, wo kann ich mich hier beim Bund Deutscher Mädel anmelden, so ungefähr.
Okay.
Das ist jetzt sehr steil formuliert, aber von der optischen Wirkung.
Sind auch nicht Gedanken, die in mir sind, aber
mir auch nicht,
aber wenn sie, ja.
Worauf ich hinaus ist die optische Wirkung
der
Landschaft.
Ich sehe einen Holzmast, wo kann ich mich bei der Hitlerjugend anmelden?
Ja, ungefähr so.
Normaler Vorgang.
Ja, ganz normaler Vorgang. Ja, die sind teilweise so alt, dass sie sogar die uns allseits bekannte DDR überdauert haben. Das erkennst du dann an den Isolatoren am Strommast und so weiter. Also, will nur sagen, eigentlich haben heutige potenzielle Saboteure der öffentlichen Ordnung viel zu sehr das Digitale auf dem Schirm und viel zu wenig das Analoge. Ich will zu nichts anstiften. Ich fand es nur als Symbol dafür, wie einfach es heutzutage ist, einen Riesenbetrieb wie das Tesla-Werk, die über 1000 Autos pro Tag produzieren, lahmzulegen für mehrere Tage. Die haben jetzt mehrere hundert Millionen Dollar Verlust dadurch. Der Elon Musk schäumt natürlich und er hat es als wirklich O-Ton bzw. Wortlaut in einem Ex-Tweet als, ein Ex-Tweet ist auch widersprüchlich per se, aber gut, er hat es als extrem dumm bezeichnet. Also
ja,
genau diese
Worte. Ja, habe ich auch
gesehen.
Das ist extrem dumm.
Ja, also was auch immer diese Vulkangruppe will und es ist natürlich, steht außer Frage, dass das kriminell ist. Ich fand's, wie gesagt, wäre es ein Kunstprojekt und so, dann würde ich es als extrem kreativ bezeichnen, weil es so retro ist, ne? Man muss sich wieder auf das Wesentliche besinnen.
Ja, ja gut, aber die ganzen Judenkarikaturen bei der Documenta in Kassel, die waren ja auch ganz schön retro. Also das, vielleicht können die sich so ein bisschen, das ist vielleicht auch so ein bisschen so Hufeisentheorie, ne? Dass irgendwie wir kommen am Anfang der rechtsextreme Taxifahrer mit seinem Hass auf E-Autos und jetzt die linksextreme
Vulkangruppe,
die linksextreme Vulkangruppe, die Tesla in die Luft jagen will. Also
allein der Name Vulkangruppe. Das klingt, als gäbe es in der krass, Kita, oder? Also meine Tochter ist in der Igelgruppe. Vielleicht gibt es dort auch für besonders auch auffällige Jungs eine Vulkangruppe, weißt du? Und da werden dann die zukünftigen Terroristen erzogen.
Die integrative Gruppe. Ja.
Oder desintegrative Gruppe.
Aber das ist echt eigenartig. Also es ist schon echt eigenartig, den einzigen E-Autobauer ins Visier zu nehmen. Aber who knows?
Ja, als Symbol. Das ist ja alles Symbolterrorismus. So taufe ich es mal. Ja. Also ich werde ein Copyright anmelden auf dieses Wort. Ich finde Symbolterrorismus ist ziemlich treffend. Damit möchte ich zu Lanz eingeladen werden. Bitte, falls das irgendjemand hört. Ich werde dann nur ständig von Symbolterrorismus reden. Ich als Nicht-Terrorismus-Experte. Ja, und ich weiß nicht, was Adam jetzt davon mitkriegen
wie heißt der? Elmar, der Terrorismus-Experte?
Elmar Thewissen.
Elmar Thewissen. Finde ich immer einer der bestangezogensten von euch, finde ich.
Elmar Thewissen. Okay, werde ich ihm ausrichten. Ich habe ihn noch nie getroffen.
Ja, aber liebe Grüße.
Elmar Thewissen.
Liebe Grüße.
Ja. Dann, Justus, let's wrap it up. Ich werde für Adam und für dich nochmal ein kleines Ständchen spielen. Und,
dann tue ich Adam wieder, weil Adam hatte jetzt zugehört, dann tue ich Adam nochmal den Kopfhörer ins Ohr. Warte, Adam, guck mal hier. Guck mal, Musik.
Hat er leuchtende Augen? Hallo Adam.
Er hat ganz leuchtende Augen.
Das ist für dich.
Adam, das ist für dich. Hast du gehört?
Ich habe die Akkorde nicht mehr vorliegen, aber du hörst trotzdem einen Song, der vor deiner Geburt entstand, aber noch während deines Lebens oft auftauchen wird. Damit wirst du Mädchen rumkriegen, wenn du diesen Song hörst und spielen lernst. Wie alt ist Adam?
Adam ist 2,5.
Sorry, ich werde jetzt nur jugendfrei sein. Liebe Menschen da draußen, lieber Adam, das war Folge 49 des Podcasts Westöstlicher Allmann, den dein Vater mit viel Liebe mit mir zusammen macht. Und das war uns eine Freude. Und wir haben jedes Mal, wenn eine Folge endet, 2 Tränen im Auge. Denn es macht tierisch Spaß.
Adam, du musst gleich hier. Tschüss.
Und damit beenden wir das auch. Tschüss, so, Adam.
Und Adam sagt... Genau, und Adam sagt auch noch Tschüss. Adam, sagst du Tschüss hier rein?
Tschüss.
Super.
Tschüss, Adam. Ja, und tschüss, lieber Justus. Und vergiss du bitte auch nie bei allen Turbulenzen, die in Großschirma stattfinden. Auch drüben ist es schön.
Tschüss.